Teamfrequenz, der Podcast für Menschen, die in Teams erfolgreich zusammenarbeiten wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teamfrequenz, eurem Podcast für Teams und Organisationen auf einer Wellenlänge. Ich bin Urs und ich habe heute Valeska bei mir. Valeska, falls es die Menschen da draußen gibt, die dich noch nicht kennen sollten, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erzählen, wer du bist?
Sehr, sehr gerne. Erstmal hallo und vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Valeska, werde dieses Jahr 30 Jahre alt und wohne aus Berlin, wohne hier mit meinem Freund und unseren zwei Katzen und ja, bin jetzt vom Marketing damals ins HR reingerutscht, bin jetzt aber schon sehr, sehr lange im HR und bin da sowohl Vollzeit angestellt im Projektmanagement-Bereich als auch habe ich noch eine eigene Community gegründet und ja, bin quasi Vollzeit ausgelastet.
Klingt nach viel. Was macht die eigene Community, um den Zuhörerinnen und Zuhörern da kurz mal was mitzugeben?
Na klar, also wir sind der HR Coffee Club und wir sind in der Dachregion. Unser Fokus ist ganz normal Networking und Events wie alles andere auch, aber mit dem Fokus eben auf Close-Circle-Gruppen auch und mehr in die Tiefe gehen, mehr Weiterbildung voneinander und miteinander.
Dachregion ist ein idealer Aufhänger, denn wenn wir uns Kulturen in internationalen Teams vorstellen und du hattest gemeint, eure Organisation ist von Europa über USA all over the place verteilt. Welche Gedanken kommen dir so als allererstes in den Kopf, wenn du an Kulturen in internationalen Teams denkst?
Ja, also insbesondere die Herausforderung, die es dann halt mit sich bringt, einen geeigneten gemeinsamen Arbeitsweg zu finden. Das geht schon los mit, wie beginne ich Meetings, wie oft habe ich Meetings, wann habe ich die Meetings, also auch Uhrzeiten sind ein riesengroßes Thema natürlich, gerade mit verschiedenen Zeitzonen, aber eben auch die Kommunikation, wie spreche ich Dinge aus, bin ich sehr direkt, bin ich vielleicht eher zurückhaltend oder umschreibe Dinge eher und auch dann natürlich nochmal das gesamte Thema, wie eng verzahnt fühlt man sich miteinander oder auch nicht und wie ist das Vertrauen da auch gegeben?
Ja, hast du Beispiele, die wir uns vorstellen können, was zum Beispiel bei Meetings so die Herausforderungen sind, zu sagen, okay, wie starten wir so ein Meeting oder wie strukturieren wir das so ein Meeting bei unterschiedlichen Kulturen?
Ja, also die Herausforderung, die ich auch regelmäßig jetzt selber erlebe, ist halt ganz klar Erwartungsmanagement und Erwartungshaltung. Also was soll der Outcome sein von diesem Meeting und warum führen wir das überhaupt? Und auch, wer wird wie involviert? Und warum muss ich bestimmte Informationen haben, wo die andere Partei sich denkt, ja, aber ich arbeite ja daran. Wieso willst du es jetzt wissen? Und gerade das ist ein Punkt, der schwierig manchmal zu erklären ist, wenn man zusammenarbeiten möchte oder soll.
Weil es dann wirklich einfach anhand von unterschiedlichen kulturellen Vorerfahrungen, Lebenserfahrungen, wie in den unterschiedlichen Kulturen mit Hierarchien vielleicht auch umgegangen wird, wirklich darum geht zu sagen, wie drückt sich Wertschätzung aus oder solche Themen?
Ja, eben, also Wertschätzung, aber eben auch, was ist mein Tanzbereich und was ist dein Tanzbereich und warum musst du quasi immer Informationen bekommen aus meinem Bereich, so nach dem Motto, mache ich meine Arbeit nicht gut oder wieso müsst ihr über Dinge entscheiden, die eigentlich ich bearbeite? Also das ist dann viel auch natürlich ungewohnt für Leute, global zu arbeiten, wenn man vorher sehr in Silos gearbeitet hat, ne? Und das dann eben weiterzudenken, größer zu denken, out of the box zu denken und da eben auch andere Themen mit reinzunehmen, das ist schwierig.
Was war da so bisher dein krassestes Erlebnis?
Das krasseste, ja, im Prinzip tatsächlich, dass man vorne rum im Meeting wurde immer gesagt, ja, wir verstehen das, nee, macht Sinn. Und hintenrum kriegt man dann aber mit, wie abgelästert wird und wie man sich echauffiert auf sehr vulgäre, unschöne Art und Weise. Und eben auch, dass Leute sich dann, ja, also das wird natürlich weitergetragen und das wissen die Leute, glaube ich, in dem Moment meistens nicht. Und es wird eben wirklich auch einfach dann Informationen nicht mehr weitergegeben. Also man sagt dann immer, gleich schick dir das und im Endeffekt wartest du Wochen, Monate und wirst niemals wieder davon hören.
Das ist eine Herausforderung und klingt an irgendeiner Stelle dann auch irgendwann toxisch zu sagen, okay, da destabilisiert sich eine komplette Organisation dann im Vertrauen und im Informationsfluss. Aaron Meyer Professorin an der INSEAD in Frankreich, die hat The Culture Map, heißt das Buch, meine ich, die hat Kommunikation so angeguckt, zu sagen, okay, wird mit viel Hintergrundinformationen kommuniziert oder wird mit wenig Hintergrundinformationen kommuniziert, so komme ich direkt auf den Punkt und gehe davon aus, dass du alles außenrum weißt, oder gebe ich dir quasi 5 Erzählstränge mit, um auch sicher zu gehen, dass du wirklich alles mitbekommst. Hast du sowas auch schon erlebt in deinen Meetings, wenn es darum geht, so sag ich mal, mit den USA oder mit unterschiedlichsten Ländern in Europa, aber auch zu Meetings zu halten oder zu kommunizieren?
Ja, absolut. Also ich muss tatsächlich sagen, USA finde ich, habe ich bisher nur die Erfahrung gemacht, dass man immer sehr viel Kontext mitgeben muss, weil das ansonsten sehr zurückhaltend alles wahrgenommen wird und man sonst ungerne Informationen teilt, wo wiederum alles, was europäisch ist oder auch tatsächlich aus dem asiatischen Raum, da kann man relativ mit der Tür ins Haus fallen und die Leute sagen, okay, alles klar, ja, brauchst du, gut, schicke ich dir, oder müssen wir so machen? Ja gut, dann machen wir das halt so. Also klar wird dann natürlich auch hinterfragt, aber da muss ich nicht quasi die gesamte Geschichte, wieso, weshalb, warum, meistens nochmal komplett von vorne erzählen und alle Leute mit einbinden.
Wenn wir uns über Kommunikation unterhalten, so, dann ist Kommunikation in einer Teamdynamik natürlich nur so eine Komponente. Und wenn du jetzt an internationale Teams denkst, so Zusammenarbeit, dann gibt es sicherlich auch sowas wie Entscheidungsfindung und die unterschiedlichsten Komponenten, die einfach so einen Einfluss auf Teamzusammenarbeit hat. Was sind noch so Bausteine, die dir quasi sofort in den Sinn kommen, neben der Kommunikation, wo du sagst, okay, das kann anhand von Kulturen wirklich zu einer Herausforderung werden?
Also erstmal sind es natürlich die Zeitzonen, die machen ganz, ganz viel aus und damit eben auch, wann finden vielleicht Meetings statt und wann arbeitet wer, und damit natürlich einhergehend auch die Erwartung von Deadlines. Also wie kurz kann ich Deadlines fassen, weil ich muss natürlich darüber nachdenken, dass die andere Person später oder früher angefangen hat zu arbeiten. Das Gleiche aber auch mit Meetings. Wie oft müssen Meetings überhaupt stattfinden? Also es gibt auch viele Kulturen, die sehr asynchron arbeiten, und dann wieder Kulturen, da würde ich Deutschland ehrlich gesagt dazu zählen, die gefühlt nur in Meetings hocken und das als sinnvolle Arbeit empfinden. Also das ist ja auch so ein bisschen die Sache, ist das dann effizient und sinnvoll oder nicht, oder fühlen die anderen sich, die eher asynchrone arbeiten, da ein bisschen, ja, von ihrer Arbeit abgehalten. Und das Thema Vertrauen ist für mich natürlich auch ein ganz großer Punkt, weil wenn ich die andere Kultur nicht kenne oder nicht weiß, wie sie arbeiten, dann ist es natürlich auch schwer, irgendwie Vertrauen aufzubauen. Und das wäre aber für mich so das A und O, um überhaupt, egal in welcher Form, sonst noch eine gute Zusammenarbeit zu schaffen.
Wie regelt ihr dann das in der Zusammenarbeit mit den Zeitzonen bei euch? Gibt es dann einfach die Situation, dass beispielsweise Menschen aus Deutschland zu spätabends einfach Meetings hat, weil es einfach nicht anders geht, oder?
Genau, also das machen wir schon, dass wir halt zusehen, dass wir dann einfach auch mal Tage haben, wo wir länger arbeiten oder beziehungsweise nicht länger, sondern unsere Zeiten alle nach hinten schieben, damit wir mit USA auch zusammen Meetings haben können eben, weil ansonsten sprechen wir nie miteinander und die können ja leider nicht morgens um 5 ihr Meeting haben, nur damit wir zur Mittagszeit fertig sind. Genau, also wir schieben da schon relativ viel dann auch nach hinten.
Das heißt, du würdest schon sagen, es ist wichtig, dass Menschen immer wieder synchron arbeiten, oder würdest du auch sagen, asynchrones Arbeiten läuft genauso?
Ich finde beides super wichtig. Also ich glaube, nur asynchrones Arbeiten, da verliert man sich auch schnell, gerade über die Distanz und über Zeitzonen, wenn man gar nicht miteinander face-to-face, auch sei es Meeting online face-to-face, mal miteinander spricht. Weil manchmal ist durch so ein Meeting dann doch auch die Kommunikation leichter und Missstände oder Missverständnisse werden schneller aus dem Weg geräumt, weil ich mal schnell mit dir drüber sprechen kann. Das ist dann asynchron über Slack schreiben oder wie auch immer doch dann häufig auch schwieriger. Aber ich sag mal, für an gemeinsamen Projekten arbeiten, dass bestimmte Dinge recherchiert werden oder erarbeitet werden, das kann meistens auch asynchron funktionieren und auch sogar sehr, sehr gut und meiner Meinung nach viel effizienter. Und da müssen nur bestimmte Entscheidungspunkte in dem Meeting nochmal geklärt werden oder das Verständnis darüber, was quasi der Outcome sein soll, in solchen Meetings geklärt werden.
Ich stell mir das vor, dass es mit Familie, Kinder vielleicht sogar entsprechend herausfordernd sein kann, so eine Arbeitsweise in den eigenen Alltag zu integrieren. Gibt es da bei euch aus der Organisation Beschwerden oder wie löst ihr solche Herausforderungen?
Nee, Beschwerden bisher tatsächlich nicht. Jeder muss halt irgendwie ein bisschen Kompromisse eingehen und die in den USA haben das halt häufig so, dass sie früh gleich die erste Stunde Meetings haben und danach quasi uns mitgeben und wir Bescheid wissen, okay, danach müssen die Kinder zur Schule gebracht werden oder in die Kita oder wo auch immer hin und dann sind die erstmal 2 Stunden raus und im Gegenzug dazu sind wir so, dass wir halt dann sagen, gut, wir haben dann den Nachmittag, wo wir ja sowieso warten müssen, in Anführungsstrichen, bis die Leute in den USA aufwachen, solange und dann wird halt in der Zeit ja meistens Kita, Kind abgeholt, Schule erledigt und so weiter. Und wenn man dann abends sich ja nochmal ransitzt, dann ist ja bei denen meistens Arbeitstag. Dann sind die Kinder da auch schon irgendwie weg oder beschäftigt. Und das funktioniert ganz gut. Wichtig ist aber, dass man halt darüber spricht und dass man das sagt, damit jeder weiß, was sind die Zeiten, in denen du nicht kannst, weil da Familienzeiten sind.
Das heißt, es gibt bei euch in der Organisation, so stelle ich es mir gerade vor, komplett geregelte Timeslots, wo ihr sagt, hey, pass auf, Leute, in der Zeit können Meetings stattfinden und in anderen Timeslots dann nicht.
Nee, ich glaube, dazu sind wir ein bisschen zu groß, dass wir das für alle vorgeben könnten. Und ich glaube, das funktioniert dann auf Dauer auch nicht. Aber das entscheidet jedes Team dann halt für sich. Also das Team muss für sich gemeinsam rausfinden, was sind gute Zeitpunkte, wo Meetings stattfinden können. Und das muss dann natürlich im Hinterkopf behalten werden. Und da hilft es dann, so eine Confluence-Page oder was auch immer zu haben, wo man sagt, so, das sind die Working Habits, die gut für uns funktionieren, bitte immer in der Zeit irgendwie was schedulen, bitte in der Zeit immer nicht, weil da sind die Zeiten für USA so und für Deutschland so, dass man so ein bisschen Regelwerk hat, in Anführungsstrichen, um wirklich auch ein gutes Miteinander zu garantieren.
Okay, das heißt, bei so einer multikulturellen Organisation würdest du sagen, oder so handhabt ihr das, dass jedes Team eine eigenständige Entscheidungsmacht hat, quasi, wie sie organisiert sein möchten und arbeiten möchten, sodass das gar nicht von top-down-mäßig vorgegeben wird?
Genau, das muss jedes Team für sich entscheiden, weil da ja auch wieder die Rolle ist, dadurch, dass wir so weit in der Welt verteilt sind, ist es ja nicht nur Deutschland und Amerika, sondern ja auch viele andere Länder. Und dann ist es schwierig, das genau vorzugeben, was jetzt am besten für das Team auch funktioniert.
Und was passiert dann, wenn es teamübergreifend geht? So, teamübergreifend, kommt es dann da zu den Konflikten? Bin ich einfach neugierig? Oder funktioniert es dann auch?
Ich würde sagen, es funktioniert am Ende auch irgendwie, aber es ist natürlich mit viel mehr Kommunikation und Absprache verbunden und auch viel mehr mit Missverständnis, ne? Wenn dann da einfach ein Meeting eingesetzt wird und ich verstehe nicht, wieso, weshalb, warum und vor allem zu einer Uhrzeit, wo ich denke, ja, in meinem Kalender siehst du doch, dass ich da nicht arbeite, also hä? Da frag mich doch wenigstens vorher. Dann gibt's natürlich Kulturen, die sprechen das direkt an und sagen so, sorry, aber das funktioniert so nicht. Und dann gibt's natürlich andere Kulturen, die lehnen einfach nur den Termin ab und du weißt nicht, wieso. Also das ist dann schon schwieriger, weil da muss dann einer von beiden immer sehr auf die andere Partei zugehen können, damit das auch funktioniert.
Okay. Ja, das heißt, beides auf jeden Fall schon erlebt bei euch?
Ja, beide schon erlebt.
Und früher oder später sitzen die dann quasi bei People and Culture und sagen so, boah, die lehnen immer Meetings ab oder schaffen die das dann quasi auch einfach direkt miteinander früher oder später zu reden?
Früher oder später schaffen sie es miteinander. Also ich habe jetzt noch keinen gehabt, der deswegen zu People and Culture gekommen ist und gesagt hat, so geht das nicht. Aber natürlich schon, dass wenn man jetzt festgestellt hat, wir arbeiten vielleicht viel mit den Teams oder so, dass man gefragt hat, hey, was hast du für Tipps? Wann macht ihr denn immer so Calls oder wie macht ihr denn das, um so ein bisschen Best Practices miteinander zu teilen, wie das halt eben gut funktioniert?
Ja, du meintest vorhin auch, Vertrauen ist definitiv ein Thema in so kulturellen, unterschiedlichen Teams oder diversen Teams. Wie baut ihr in einer Remote-Organisation dann Vertrauen auf? Weil so ich weiß von unserer Arbeit bei Softrack beispielsweise, dass Vertrauen digital unterschiedlich aufgebaut wird, wenn Teams wirklich alle vor Ort, physisch vor Ort sind und dass wir Menschen da einfach unterschiedliche Art und Weisen haben, um Vertrauen aufzubauen. So digital beispielsweise kommt nie wirklich Augenkontakt zustande. Menschen nutzen aber Augenkontakt, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, wenn ich immer nur vor der Webcam sitze, dann kommt diese Vertrauenskomponente nie zustande, weil ich entweder in die Kamera gucke oder auf den Bildschirm, aber nie direkten Augenkontakt habe. So, was für Maßnahmen ergreift ihr da, um Vertrauen aufzubauen?
Ja, ist natürlich wahnsinnig schwierig, not gonna lie. Und ja, lässt sich auch nicht mal eben so lösen und ist auch nicht auf Dauer immer 100% da. Glaube ich, weil das einfach ganz, ganz viele Schnittstellen gibt, die da bedacht werden müssen. Und das kann man in einem Remote-Setting weltweit so, glaube ich, einfach auf Dauer auch gar nicht leisten. Grundsätzlich ist es, finde ich, wichtig, dass man für sich klärt, entweder bilateral oder eben im Team, wie adressieren wir Probleme oder wie adressieren wir, dass wir uns mit der Situation oder mit dem Menschen nicht wohlfühlen. Ja. So dass man da einen Weg findet, wie das, ohne dass man irgendwie persönlich angegriffen wird oder direkt ein Streit entsteht, klären kann. Auf der anderen Seite, ja, man guckt sich in Meetings nicht direkt an, aber es hilft immer noch mal mehr, auch Gestik und Mimik zu sehen und die Leute von der Stimme zu hören, um so ein bisschen einschätzen zu können, reagieren die gerade zickig, ist das total nett gemeint? Das ist im Schriftlichen manchmal dann doch schon schwierig. Und wir haben das schon, dass wir uns einmal im Jahr alle zusammen treffen, wo man dann wirklich auch ein paar Tage miteinander hat, wo es dann auch Strategie-Workshops und so weiter vom Unternehmen gibt, wo man sich dann wirklich kennenlernt und auch mal in Natura sieht, weil das ja schon, das kann man nicht sagen, also man kann nicht sagen, dass das nicht, dass man das nicht braucht. Man braucht schon auch den menschlichen, physischen Kontakt, um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Aber vieles ist eben auch Verständnis zeigen für die unterschiedlichen Kulturen, nachfragen, was ist dein Bedürfnis gerade, was brauchst du von mir? Und dann halt zu gucken, was ist mein Bedürfnis gerade und wo kommen wir da auf eine Linie? Und alleine das, finde ich, und ist auch meine Erfahrung, sorgt schon dafür, dass die andere Person sich gesehen und gehört fühlt und auch verstanden fühlt und das Gefühl hat, ich möchte gerne verstehen, wie wir das jetzt hier gut zusammen schaffen und will dir nichts wegnehmen. Und deswegen versuche ich, einen Weg zu finden mit dir, wie wir uns beide mit dieser Situation wohlfühlen. Und das hilft natürlich enorm. Es müssen beide Seiten aber auch wollen.
Diese Haltung zu entwickeln, stelle ich mir auch leicht herausfordernd vor, wenn ich das mal so diplomatisch ausdrücken darf. Habt ihr da in eurer Organisation bestimmte Trainings entwickelt, dass ihr sagt, hey, pass auf, egal aus welcher kulturellen Ecke du kommst, du musst so diese, sag ich mal, Kommunikationskonflikt oder vertrauensbildenden Maßnahmen, Trainings durchlaufen, damit du diese Haltung einnimmst, von der du gerade gesprochen hast. Gibt es sowas?
Nee, Trainings haben wir in der Hinsicht nicht. Worauf wir schon sehr achten, ist eine sehr Feedback geförderte Kultur. Also das machen wir vielleicht doller, als man jetzt vielleicht sonst so macht, weil uns eben wichtig ist, dass A regelmäßiger und auch in kleineren Umfelden und auch mit sehr vielen Umfragen gepaart, quasi herauszufinden, wo stehen wir eigentlich gerade, was brauchen die Leute und was läuft vielleicht auch gerade einfach überhaupt nicht gut, um da so ein bisschen das auch zu triggern und also zu zeigen, sozusagen, hey, wir nehmen das wahr und das wären jetzt von der Company aus Dinge, die wir dafür tun können, dass das besser wird. Oder daraus bilden sich dann eben manchmal auch so kleine Focus Groups, die sich dann eben einem Thema annehmen und sagen, okay, wir entwickeln jetzt halt von innen heraus, von unserem Bedürfnis heraus Wege und Mechanismen, wie wir damit jetzt besser umgehen können.
Okay, und würdest du sagen, es ist irgendwie identifizierbar oder du kannst sagen, hey, pass auf, in den USA bauen Menschen viel mehr über die Art und Weise Vertrauen auf, als die Menschen im Vergleich zu Deutschland oder Schweden oder so. Gibt's da wirklich marginale Unterschiede oder funktioniert's überall gleich?
Ich würde sagen, es funktioniert eigentlich überall gleich. Ich glaube, der Unterschied ist die Bereitschaft, Vertrauen aufbauen zu wollen und sich auch mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Und das hängt ganz stark davon ab, wo du groß geworden bist und inwieweit du mit Multikulti sowieso schon deinen Alltag quasi bestreiten musst, egal ob du das jetzt möchtest oder nicht. Aber wenn du zum Beispiel in Deutschland, in Berlin groß wirst, dann kannst du gar nicht anders, als mit ganz, ganz vielen verschiedenen Kulturen aufzuwachsen und du musst dich damit beschäftigen, weil das begegnet dir, du musst deine Haustür nur verlassen und hast fünf andere Menschen gesehen, die fünf andere Kulturen haben. Also du kannst nicht anders. Und wenn du natürlich irgendwo anders bist, dann ist es schon schwieriger, das irgendwie aufzubauen, glaube ich.
Okay, und das heißt an sich, du merkst auch im Arbeitsalltag innerhalb von euren Teams, aus welchem multikulturellen Hintergrund ein Mensch wirklich kommt, oder bringen die dann beispielsweise auf zur Arbeit in ihr Team auf einmal eine komplett offene Haltung mit und Neugierde zu sagen, oder muss man ab und zu mal so, ich nenne es mal den liebevollen goldenen Arschtritt mitgeben, um zu sagen, hey, sei mal neugierig und öffne dich mal.
Beides. Also es gibt auch Leute, wo du einfach merkst, die kommen da viel, also oder wo du weißt, die kommen vielleicht da nicht her. Ich finde, man merkt das nicht immer bei jeder Person, weil wenn jemand total offen dafür ist, weil einfach neugierig ist, gerne mit Menschen zu tun hat, dann ist das automatisch leicht für diese Person, egal mit was für einem Background sie quasi groß geworden sind oder wo sie herkommen. Ja, aber du merkst auch, wenn Leute vollkommen überfordert damit sind oder einfach nicht wissen, wohin damit und dann, ja, zumachen und Scheuklappenarbeit machen und sagen so, nee, das ist mir alles zu viel, will ich alles nicht. Es sind ja so viele Dinge, an die ich mich erinnern muss, mir jetzt schon so anstrengend, lass ich sein. Und das merkst du natürlich auch sehr schnell, ob du so jemanden gegenüber hast oder nicht.
Und wie würde dann quasi, wir haben Kommunikation, wir haben Vertrauen abgehakt, sage ich mal, so die Menschen vertrauen sich, ihr trefft euch einmal im Jahr, sogar um alle miteinander, sagen wir mal, abzuhängen und noch besser kennenzulernen. Und Kommunikation funktioniert auch. So, an sich, in einer idealen Organisation können wir das alles irgendwie aufrechterhalten. Ist es so einfach, oder ist es eine kontinuierliche Arbeit? Ist es ein kontinuierlicher Prozess, der doch wieder Rollercoaster Höhen und Tiefen hat?
Ja, also es ist leider nicht so einfach. I wish. aber es ist kontinuierliche Arbeit, denn wir sind halt Menschen, wir haben alle Emotionen, wir können alle mal einen schlechten Tag haben. Der andere weiß das in dem Moment vielleicht nicht. Und alleine das kann zu so vielen Konflikten führen, obwohl gestern alles prima war zwischen uns und wir seit Wochen harmonisch zusammengearbeitet haben. Und ein Tag kann dann da so einen Cut machen, wo man nicht so genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Und auch das lernt man natürlich mit der Zeit, da Wege und Mechanismen zu finden, weil man sich mehr kennenlernt, je länger man zusammenarbeitet. Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, weil wir einfach, ja, das verschiedene Störfaktoren geben kann, nenne ich es jetzt mal, die das eben auch beeinflussen.
Das heißt, an sich müssen wir uns immer wieder daran erinnern zu sagen, hey, pass auf, wir stehen jeder mal mit dem falschen Fuß auf und letzten Endes muss es immer ein Wohlwollen sein, eine wohlwollende Haltung sein, zu sagen, boah, ich möchte eine gute Zusammenarbeit miteinander hinbekommen. Und habt ihr dann irgendwelche Check-in-Rituale, beispielsweise auch in Meetings oder so, wo ihr sagt, okay, wir gucken dahin, mit welcher Version habe ich es heute zu tun?
Ja, das machen wir schon. Wir haben so ein Ampel-Check-in, wo dann jeder aber auch noch mal kurz was dazu sagen kann, wenn er möchte. Also ist das jetzt zum Beispiel nur arbeitsbezogen oder ist dir irgendwas Blödes im Privatleben passiert oder stört dich das Wetter? Also ne, das können alle möglichen Sachen sein. Und so checken wir am Anfang schon in viele Meetings ein, gerade wenn es halt sehr viele Personen in dem Meeting sind. Ne? Also One-to-One jetzt meistens nicht unbedingt. Da hat man dann die klassische Frage, alles okay bei dir? Wie fühlst du dich? Und wenn ich sage, boah, ich bin total gestresst, dann weiß die andere Person auch, ja gut, dann muss ich gerade ein bisschen Rücksicht nehmen. Gerade in großen Gruppen machen wir das schon, dass wir einmal einchecken und gucken, wie ist jetzt hier die Lage, um auch so ein Stimmungsbild einfach zu bekommen.
Gibt's da so eine Daumenregel, wo ihr sagt, so, hey, pass auf, bis zu der und der Größe in Meetings geht's und ab der Größe geht's auch schon wieder nicht mehr?
Ja, also Daumenregel nicht unbedingt. Ich würde jetzt halt sagen, bis zu 15 Leuten, wenn das wirklich nur eine Farbe oder ein Wort ist, dann ist das wunderbar. Darüber hinaus wird es dann schon schwieriger. Weiß nicht, ob man dann irgendwann mal, keine Ahnung, Mentimeter oder irgendwie sowas nutzt, dass man was anklicken muss, um so ein Stimmungsbarometer zu bekommen. Zwar nicht pro Person, aber so ein Teambild. Das könnte ich mir dann schon eher wieder vorstellen. Aber ja, also das wäre, glaube ich, so die Größenordnung.
Ja, zum Schluss zu einer der immer wieder kommenden Themen, wenn es um Kulturen internationale Teams geht, Werte. So, egal in welche Organisation ich in meinen letzten 7 Jahren quasi reingegangen bin, so es ist immer wieder so das Thema zu sagen, okay, hey, internationale Teams, wir haben unterschiedliche Werte, wir haben alle unterschiedliche Werte. So allein deswegen gibt's schon Konflikte bei uns in Organisationen. Würdest du das aus deiner Erfahrung unterschreiben? Würdest du sagen, hey, pass auf, diese Werte clashen am Anfang automatisch und es muss irgendwie einen Prozess, das heißt Idealfall angeleitet geben, die aneinander abzugleichen? Oder wie seid ihr da vielleicht sogar vorgegangen?
Also ja, ich würde sagen, das ist automatisch ein Punkt, der sehr, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass viele sehr ähnliche Werte haben, aber andere Wörter dafür benutzen. Okay. Und da geht's, glaube ich, einfach darum, genauer zu verstehen, was verstehst du unter dem Wert Transparenz zum Beispiel? Oder was versteckt sich dahinter? Wie lebst du das? Und wie möchtest du auch, dass andere das leben? Und ich verstehe vielleicht unter einem ganz anderen Wort exakt das Gleiche, würde es aber nicht Transparenz nennen. Und ich glaube, da kommen die eigentlichen Probleme her, dass wir sehr unterschiedliche Worte haben für Dinge, die sehr ähnlich eigentlich sind, für das, was wir fühlen und für das, was wir wollen und für das Bedürfnis, was wir haben. Und das muss man halt einmal wirklich in einem Workshop gemeinsam erarbeiten, was sind quasi die Worte, die wir damit verbinden und wofür wollen wir als Team stehen und was ist mir aber auch als Person wichtig dahinter, damit wir ein Verständnis dafür bekommen, dass alle in etwa das Gleiche meinen oder eben unterschiedliche Dinge meinen, aber wir die miteinander verbinden können. Und das ist wirklich nicht so einfach. Also wir haben jetzt auch letztes Jahr neue Werte definiert und haben dafür eben das jährliche Treffen genommen und wurden in Gruppen gesteckt, wo du dann erarbeiten musstest, okay, wenn ich dir jetzt das Schlagwort XY gebe, was verstehst du denn darunter eigentlich? Ja. Und was wünschst du dir? Sowohl von dem Team, in dem du dann arbeitest mit dem Wert, also von dir selber, als auch von dem Unternehmen. Also, weil das kann ja auch wieder verschiedene Punkte sozusagen beeinflussen. Und das ist sehr interessant, weil natürlich sehr viele Leute unter einem und demselben Wort sehr viele verschiedene Dinge verstehen und teilweise sehr detailliert sind, teilweise auch sehr generalistisch, also das auf einen Nenner zu bringen, bedarf sehr viel Zeit und sehr viel Iteration, die man da machen muss.
So, auf wie viele Werte konntet ihr euch einigen? So, hast du einen Wert als Beispiel, wo du sagst so, puh, an den haben wir ganz schön lang rumgeschraubt, gefeilt und es war irgendwie super interessant, dass vielleicht war es ja Transparenz oder Sicherheit oder was auch immer. Zu sagen so, okay, krass, die haben das darunter verstanden und die haben das darunter verstanden.
Also wir haben 4 oder 5 Werte vom Unternehmen sozusagen jetzt erst einmal. Transparenz ist unter anderem dabei. Okay. Aber was ich noch viel interessanter fand, war Fairness.
Alright, ja.
Also, weil ich verstehe wahrscheinlich sogar was anderes darunter als du. Und wenn auch nur in Kleinigkeiten, aber alleine da gibt's ja schon irgendwie Diskrepanzen. Und wenn ich das jetzt auf die Welt übertrage und verschiedene Kulturen, dann kann man sich vorstellen, dass unter Fairness sehr schnell sehr viel verschiedene Dinge verstanden werden. Und das ist, glaube ich, auch bis heute nicht komplett abgeschlossen, dieses Thema. Und das ist jetzt ein halbes Jahr, weil man immer wieder reingehen muss und wir in Umfragen und im Miteinander immer wieder gucken müssen, wie wollen wir diesen Wert eigentlich leben und wer versteht darunter was. Und auch Werte sind etwas, was, glaube ich, viele vergessen. Hast du den einmal fertig, hast du den nicht fertig. Also ein Wert ist halt nie fertig und du musst den immer leben und du musst den immer wieder anpassen an die Situation, in der du halt gerade bist und mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, sie verändern sich auch in der Lebensphase und nicht nur in der menschlichen Lebensphase, sondern definitiv auch in der organisationellen Lebensphase. Da Werte ja definitiv was Instabiles sind, wenn wir jetzt die psychologische, soziologische Komponente reinwerfen. Ja. Fairness, da ploppt bei mir automatisch auf, so Fairness ist nicht Gerechtigkeit so oder Gleichberechtigung, sondern Fairness kann auch wirklich zu unterschiedlichen Behandlungen führen. Nehmen wir beispielsweise Gehalt, was sicherlich auch immer ein spannendes Thema ist, wenn es um Werte geht, aber dass faire Gehaltszahlung oder faire Bezahlung nicht automatisch bedeutet, jeder verdient gleich viel.
Und da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der direkt schon ganz viel Potenzial zur Diskussion hätte, wo ich ganz viele andere Meinungen mit dir teilen könnte. Also, ja.
Okay. Das heißt, ihr guckt euch sicherlich in einem Jahr, wenn ihr euch wieder trefft, eure Werte auf jeden Fall nochmal an, um zu sagen, okay, was haben wir definiert, wie haben wir es gelebt und was verstehen wir heute darunter?
Ja, wobei nicht nur einmal im Jahr, also wir checken das regelmäßig ein, um zu gucken, haben alle das Gefühl, dass wir das leben oder haben die Mitarbeiter das Gefühl, dass das eigentlich ignoriert wird oder was ganz anderes darunter gelebt wird, um zu gucken wirklich, wie entwickelt sich das?
Ja, okay, das heißt, wir haben jetzt einerseits von der Kommunikation über, wie gestalten wir Meetings, wie bauen wir Vertrauen auf in Remote-Teams und multikulturell hinzuwerten. Das sind, ich glaube, die Liste ist endlos lang und wir können da auf jeden Fall noch einiges hinzufügen in der zweiten Folge. Wenn wir uns internationale Organisationen wie eure anschauen, hast du so eine Art und Weise, wo du sagst, hey, egal ob 10, 20 Personen Team oder eben schon 100, 200 Personen Organisation, in multikulturellen, diversen Teams sollten Menschen eine Methode anwenden, um quasi Teamzusammenarbeit oder organisationelle Entwicklung immer gut zu gestalten. Hast du uns was mitgebracht?
Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht und habe jetzt mal zwei Sachen rausgesucht, die vielleicht nicht immer gemacht werden oder nicht so das Erste sind, woran man denkt. Also das Erste ist tatsächlich Online-Coworking-Sessions. Klingt manchmal komisch und am Anfang müssen sich, glaube ich, auch erstmal alle dran gewöhnen. Aber was ja vielen fehlt, ist den Tisch nebenan haben und mal eben rüberrufen. Und die Coworking-Session ist nicht als ein Meeting in dem Sinne gemeint, sondern wirklich der Bildschirm läuft leer und wenn ich eine Frage habe, pinge ich kurz rein und dann stelle ich die Frage in den Raum. Und so entwickelt man ein Gefühl dafür, wie arbeiten die anderen, wie ist so das Miteinander etc. Finde ich sehr wertvoll. Und auch, es reicht, finde ich, nicht, diese Coffee-Chats einfach nur zu haben und sagen, ja, grab a coffee und dann unterhalten wir uns, weil meistens wissen gar nicht die Leute, worüber, sondern das Ganze entweder mit Icebreaker-Sessions oder Fragen sozusagen zu starten oder wirklich auch informelle Themen vorzugeben. Also heute, keine Ahnung, reden wir über unsere Haustiere oder also so ein bisschen nicht nur den Arbeitsmenschen kennenzulernen, sondern auch den persönlichen Menschen dahinter.
Sind es One-on-One-Coffee-Dates oder in Gruppen dann? Oder?
In der Gruppe. Ich würde nicht über 10 hinausgehen, glaube ich, weil das dann sehr viel werden kann. Und das soll jetzt auch nicht eine Stunde oder so gehen. Das ist wirklich eine halbe Stunde, dass man regelmäßig mal ein Check-in hat. Aber das hilft enorm, um auch sich nochmal außerhalb der Arbeitswelt kennenzulernen. Und automatisch baut man eine andere Bindung zueinander auf.
Ja. Digitales Coworking finde ich auch super spannend. Muss ich mir vorstellen, dass alle quasi dann in einem Call sind, Videokamera ist an und Ton ist auch an, oder?
Genau, also alle sind in einem Call. Der Ton ist meistens aus, Kamera nach Bedarf. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne, dass die Leute dich sehen, dann gerne. Aber wenn dich das eher stört oder daran hindert, dann Kamera aus. Und sobald du irgendwie was fragen möchtest oder so, machst du Kamera an und pingst einmal in die Runde. Und dann sprichst du halt einfach in die Runde von den Leuten, die da sind. Genau.
Super cool. Normalerweise cutten wir hier, aber bei so einer Methode und so einem Vorschlag habe ich einfach eine neugierige Frage. So, wann vergessen die Menschen, dass die Kamera an ist oder der Ton an ist, sie alle in einem Raum sind und welche Sachen sind schon passiert? Irgendwas?
Es sind nicht viele Dinge passiert. Wann, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich würde das Coworking auch tatsächlich limitieren. Also wirklich nicht 8 Stunden am Tag anhaben, sondern einen Zeitraum auswählen. Also 2 Stunden einmal die Woche machen wir vom Zeitraum X bis Y quasi ein Coworking-Session und dann passiert auch eigentlich nichts.
Sonst sind die Dinge, die man dann später auf YouTube, Instagram, TikTok oder sonst wo sieht, die viral gehen.
Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, genau so entstehen die, wenn sie nicht gestellt sind. Mega coole Session mit dir. Danke für die super vielen Insights und Tipps, wie multikulturelle Teams und Organisationen sich gestalten können. Ich sage vielen, vielen lieben Dank und freue mich auf eine weitere Runde mit dir zu dem Thema.
Super gerne. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte.
Teamfrequenz. Der Podcast für Menschen, die in Teams erfolgreich zusammenarbeiten wollen.